Deutschlandfunk, der Tag.
Bei Indiana Jones war es noch die Jagd nach dem grünen Diamanten, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ist richtig. In der EU ist es die Jagd nach Lithium. Begehrter Rohstoff ist eigentlich in allen Akkus drin, Handys, E-Autos, brauchen das alle. Und mit dieser Jagd nach Lithium will man sich in der EU unabhängiger machen von China und zapft jetzt neue Quellen an. Eine ertragreiche liegt in Serbien, das Land, das gerne in die EU würde und jetzt eine Absichtserklärung unterschreibt, gemeinsam mit der EU eben für ein Lithium-Rohstoffabkommen. Die Hintergründe und warum das in Serbien nicht unumstritten ist, dort so eine Mine anzulegen, eins unserer Themen. Und natürlich gucken wir auch nochmal auf die Nominierungsrede, die Donald Trump gestern gehalten hat.
I am running to be president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half of America.
Also er ist der Präsident nicht nur für die eine Hälfte der Amerikaner, sondern auch für die andere. Es sollte ja eine Rede werden, die vereint und die darauf bedacht ist, die Menschen wieder zusammenzubringen. Und wie lang dieses Versprechen gehalten hat. Damit steigen wir gleich ein mit diesem Thema heute am 19. Juli. Sonja Meschkat, mein Name. Dann geht's jetzt los. Das ist seine erste Rede gewesen seit dem Anschlag, wo eine Kugel seinen Kopf knapp verpasst und am Ende in Anführungsstrichen nur sein Ohr getroffen hat. Die Rede von Donald Trump auf dem Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee. Das Ohr weiß verpflastert, mittlerweile auch ein Zeichen der Solidarität für Trump-Anhänger. Viele hatten sich so präpariert und der Rede aufmerksam zugehört. Doris Simon, unsere Korrespondentin für die USA, die ist auch dabei gewesen. Doris, du hast das ja gestern live mitverfolgt in dieser riesigen Kongresshalle da in Milwaukee. Wie hast du eigentlich dieses ganze Setting, die Menschen, die da gewesen sind, wahrgenommen? Also das ging ja 4 Tage lang insgesamt und gestern war ja der Höhepunkt.
Das gestern war der Höhepunkt. Jeder Tag stand unter einem Motto. Das Ganze in Abwandlung von Trumps Motto, Make America Great Again. Und gestern war mit dem abschließenden Tag, dem Tag der Nominierungsrede, das Motto, Make America Great Once Again. Also Amerika wieder zurückführen zur Größe sozusagen. Und Trump war der finale Act, also das große Ereignis, auf den der ganze Parteitag sich zubewegt hat. Und so war es auch. Diese ganze Feier hatte ein Gefühl von einer Wahlparty. Und zwar einer Wahlparty nach einer gewonnenen, nach einer siegreichen Wahl. Ich glaube, das hing zum einen zusammen mit dieser wahnsinnigen Erleichterung, dass Donald Trump ganz knapp dem Tod entgangen ist. So war es ja am Samstag. 2 Tage später fing der Parteitag an. Aber eben auch mit dieser fast kultischen Verehrung, die die Delegierten jedenfalls nach außen und ich würde sagen die allermeisten auch innerlich Donald Trump entgegenbringen.
Was genau meinst du mit dieser kultischen Verehrung oder wie hat sich das geäußert für dich?
Donald Trump wird hier so von den allermeisten Menschen verehrt. Also ich habe niemanden erlebt, der distanziert ist oder das gezeigt hätte. Für viele hat das schon fast etwas Entrücktes. Es wird auch immer wieder Gott beschworen. Das ist in den USA nichts Besonderes. Viele Menschen sind hier religiös und reden auch offen drüber. Aber über Donald Trump in einer Weise, dass er da irgendwo schon zwischen Menschen und Gott steht, dass er auch unter Gottes besonderem Schutz gestanden hat, weil aus dem Attentat eben kein Mord wurde. Das hat er selber gesagt. Bei ihm heißt das nicht viel. Wir wissen, er ist kein religiöser Mann gewesen zumindest. Er hat gestern gesagt, das Attentat habe das nochmal grundlegend geändert. Aber viele Delegierte sind religiös. Die Parteitage enden ja auch immer mit einem Gebet. Und Donald Trump ist da in einer Sphäre für, ja, ich würde sagen, ganz, ganz, ganz viele Delegierten, wo normale Menschen nicht mehr hinkommen.
Lass uns noch mal auf diese Rede gucken. Das war ja nun doch nicht zu 100% diese versöhnende Rede, die Trump angekündigt hatte, sondern ja, hatte dann eben doch auch wieder einen Teil, wo er dann in diesen Angriffsmodus gegangen ist. War das nicht eigentlich erwartbar oder hat ernsthaft jemand geglaubt, der hält jetzt eine Rede, wo er nur versöhnliche Töne anschlägt?
Ich weiß nicht, was Leute geglaubt haben. Also ich war skeptisch von Anfang an, dass er es durchhält. Aber Anhänger, mit denen ich später gesprochen habe, Delegierte, die haben mir gesagt, ja, das war eine Einheitsrede. Ich nehme an, weil die einfach viel öfter Donald Trump reden hören. Gestern, das war ja wieder eine irre lange Rede, 90 Minuten. Und auch bei Wahlkampfveranstaltungen von Trump ist das oft so, dass Leute so ein bisschen abschalten, wenn er sich dann ergeht in den Dingen, die wir alle kennen, wo er kein Ende findet, ausschweift. Und vielleicht war das gestern auch so, dass sie bei den Dingen, die schon bekannt sind, teilweise abgeschaltet haben und deswegen umso mehr das Neue wahrgenommen haben. In den ersten 25 Minuten war Donald Trump anders. Ich hatte das Gefühl, da hatte ihm jemand eine sehr gute Rede geschrieben für diesen Zweck und er war aus irgendeinem Grund auch überzeugt, dass das eine gute Sache ist. Er sprach nämlich zum Beispiel davon, dass Zwietracht und die Spaltung in der Gesellschaft geheilt werden müssen, dass Amerikaner durch ein einziges Schicksal verbunden seien und dass er kandidiere, um Präsident für ganz Amerika zu sein, nicht für das halbe Amerika. Es gebe keinen Sieg, wenn man nur das halbe Amerika gewinne. Das war die erste halbe Stunde, wo er auch in sehr großem Detail erzählte, wie er den Anschlag erlebt hat, was ganz viele Menschen hier wirklich zu Tränen gerührt hat. Er hat auch ganz langsam und sehr gedämpft gesprochen. Das ist auch nicht der übliche Donald Trump gewesen. Ja, und dann irgendwann fing es eben an, ne? Das, was ich irgendwo erwartet hatte, dass es irgendwann mit ihm durchgeht, dass er nicht mehr auf den Teleprompter schaut. Und so war's. Und dann ging's dann auch wieder gegen die Invasion der Migranten, wie er es nennt, die er dann mit dem fiktiven Massenmörder Hannibal Lecter verglichen hat, die Amerika mit Verbrechen überziehen, alles das, was er beenden wird. Wobei man da sagen muss, auch wenn das dauernd kommt, da war die Menge sehr wach. Da gab's einen sehr großen Jubelsturm, als er das gesagt hat.
Ich habe mich noch gefragt, was eigentlich diese Gästeliste an Vorrednern aussagt. Also wenn wir noch mal gucken, Hulk Hogan, der Wrestler war da, sein Sohn Eric, ein evangelikaler Prediger, Kid Rock Musiker, Tucker Carlson, dieser rechtskonservative Journalist. Wofür steht das eigentlich, wenn man sich diese Vorredner einlädt?
Das ist speziell an diesem Tag auf Donald Trump ausgerichtet, aber es ist Teil eines größeren Vorhabens der Parteitagsregie gewesen. Bei diesem Parteitag, der wirklich auf die Person Donald Trump und auf die Dinge, die Vorhaben, die ihm wichtig sind, zugeschnitten sind und auch die Art und Weise eben, wie er Politik macht. Es gibt kein langweiliges Parteiprogramm mehr. Es gibt jede Menge, in Anführungsstrichen, normale Menschen, die von ihren Schicksalen erzählen oder wie gestern eben erzählen, wie sie Donald Trump als Mensch erlebt haben, als Freund erlebt haben, als Vater erlebt haben. Und da kommt diese wahnsinnig bunte Liste, die du gerade genannt hast, auf einen Nenner. Die haben nämlich alle auch darüber geredet, was Donald Trump für sie persönlich bedeutet. Und er hat ja seine Freunde in diesem Milieu von Mixed Martial Arts oder eben Hulk Hogan, den Catcher, der sagte, Donald Trump, das ist mein Hero, mein Held. Eric, der Sohn, der einerseits über die politischen Ziele seines Vaters sprach, aber eben auch darüber, was das für ein Dad und was für ein Großvater ist. Das hatte am Vortag auch schon Trumps Enkelin gemacht. Es ist eine Mischung, das Menschelnde am Mensch Trump mit dem Politiker Trump, seinen Vorhaben und dem, was Trumps Basis auch will, zu vermischen. Und es gibt noch eine zweite Sache bei diesen geladenen Gästen, die sprechen vorne. Es ist auch der Versuch, eine andere Partei den Menschen am Bildschirm zu vermitteln. Nicht mehr nur eine Partei der traditionellen konservativen weißen Männer, viele Abgeordnete, Senatoren. Das war früher. Die Atlantiker, die Geschäftsleute, das spielte in Milwaukee eine total untergeordnete Rolle, denn das ist nicht mehr die Partei, die Donald Trump sich geformt hat und die er haben will. Er möchte in eine andere Richtung gehen. Er möchte mehr Arbeiter haben. Er möchte mehr normale Leute, Mittelstand und auch eine nicht ganz so weiße Partei gerne, weil die Zahlen bekannt sind. 3 von 5 Amerikanern haben keinen College Degree und die ganze keinen Hochschulabschluss. Und die amerikanische Gesellschaft ist eben viel diverser, als es die republikanische Partei zuletzt jedenfalls auf ihren Auftritten bei Parteitagen war. Und in diese Richtung möchte Donald Trump gehen. Das zeigt auch die Wahl von J.D. Vance, der eine gute Ansprache hat für eben nicht nur traditionelle Republikaner. Und auch das war in den gemischten Gästelisten der letzten 4 Tage deutlich zu erkennen.
Wenn wir über Trump sprechen, du siehst schon, ich bin mittendrin im amerikanischen Modus. Also wenn wir über Trump sprechen, dann würde ich auch ganz gerne mit dir nochmal über Joe Biden sprechen. Die New York Times berichtet jetzt von Insidern aus Bidens Umfeld, die offenbar sagen, der Präsident würde sich langsam anfreunden mit dem Gedanken, nicht mehr als Präsidentschaftskandidat für die Demokraten anzutreten. Wie hat sich jetzt da die Lage entwickelt oder was kannst du uns dazu sagen?
Im Augenblick sind alles Medienberichte und Gerüchte. Vorneweg mal gesagt, dass Bidens Wahlkampagne sagt, der Präsident erholt sich von Covid und alle Rückzugsmeldungen werden dementiert. Er sei der Kandidat der Demokraten und werde im November die Wahl gewinnen. Aber meine Meinung ist, die werden das sagen bis zu dem Moment, wo Joe Biden vor die Kameras tritt und sagt, ich ziehe mich aus dem Präsidentschaftswahlkampf zurück. Insofern für mich ist an den Gerüchten einiges dran. Die Frage ist jetzt, wann? Es haben sich wirklich alle Granden der Partei bis auf die Clintons jetzt mehr oder weniger öffentlich geäußert und gesagt, Joe Biden hat keine Chance mehr zu gewinnen. Jetzt ist auch der zweite Senator, Senatoren sind viel zurückhaltender als Abgeordnete mit so Kritik und klaren Äußerungen. Jetzt ist auch der zweite Senator, John Tester aus Montana, aus einem sehr umkämpften Bundesstaat, an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, es wäre besser, wenn der Präsident eben nicht nochmal antritt. Und ich kann mir vorstellen, dass Joe Biden auch zu diesem Schluss kommt. Die spannenden Fragen werden sein, wird er seine Vizepräsidentin unterstützen, wenn sie kandidiert? Es gibt viele Hinweise darauf, dass, wenn es so kommt, es einen offenen Parteitag der Demokraten gibt mit mehreren Kandidatinnen und Kandidaten, dass also nicht jetzt Kamala Harris zum Beispiel designiert wird. Aber wie gesagt, all das sind Stand jetzt noch nicht bestätigte Gerüchte, aber für mich verdichten sie sich.
Was ich mich noch frage, also man wusste ja, wie alt Biden sein würde, würde er nochmal antreten. Und über diese körperliche und die geistige Fitness ist ja auch schon viel gesprochen worden und geschrieben worden, vor allem in den letzten Tagen. Ist es generell ein Versäumnis, dass die Demokraten ausschließlich auf Biden setzen oder gesetzt haben, je nachdem, wie es jetzt ausgeht? Also wo sollte jetzt auf einmal ein so erfolgsversprechender oder vielversprechender Kandidat oder eine Kandidatin herkommen? Hat der diesen Rückhalt oder sie überhaupt?
Dass es ein Versäumnis ist, nicht früher darüber offen gesprochen zu haben, ja. Auf der anderen Seite ist das hier ein Präsidialsystem. Der Präsident ist in die Vorwahlen gegangen. Jeder hätte gegen ihn kandidieren können. Nur gegen einen Präsidenten in der Primary zu kandidieren, ist nicht besonders aussichtsreich. Mhm. Und Joe Biden, das merken wir jetzt ganz besonders, war erst recht nicht Anfang des Jahres bereit aufzustecken und zu sagen, jetzt lasse ich meine Vizepräsidentin ran oder wir machen, es wird offen gemacht. Er war selber angetreten als jemand, der sich als einen Übergangspräsidenten bezeichnet hat. Aber dann, glaube ich, hat er einfach zu viel Geschmack am Regieren gefunden. Und die Partei hat nicht gewusst, wie sie es ihm beibringen soll, dass jemand anderes vielleicht am Ende mehr Chancen hätte. Und in diesem Jahr ist der körperliche Verfall, der einfach altersgemäße Verfall ist einfach so viel deutlicher geworden als vorher. Und ja, jetzt ist eben Panik angesagt, denn die Zahlen sind ja nicht nur für Biden schlecht. Es sieht ja nach allen Umfragen derzeit nicht nur so aus, als würde, wenn er weiter im Rennen bleibt, das Weiße Haus verloren, sondern es würde das Weiße Haus Hochhaus verloren gehen und wahrscheinlich der US-Kongress auch.
Für den Kanzler ist es ein Teil seiner China-Strategie und Serbien verspricht sich davon hohe Staatseinnahmen, mehr Arbeitsplätze und ein näher Ranrücken an die EU. Alle wollen Lithium, Serbien hat Lithium und kommt ins Geschäft mit der EU. Eine entsprechende Erklärung für ein Rohstoffabkommen wird unterschrieben und Kanzler Olaf Scholz ist auch dabei, heute mit einer EU-Delegation. Bis 2050 will die EU ja klimaneutral werden, laut Green Deal. Die Wende im Autoverkehr soll kommen, E-Autos anstelle von Verbrennern. Und da wäre so eine neue Lithiumquelle natürlich wirklich sehr, sehr praktisch. Welche Rolle dieser Deal jetzt spielt, das wollen wir uns angucken mit Silke Hane, die als Korrespondentin dieses Land im Blick hat. Silke, wie wichtig ist dieser Deal oder dieses Abkommen für Serbien? Wie wichtig ist es für die EU?
Also Serbien erhofft sich davon eine ganze Menge. Aleksandar Vučić, der Präsident, hat heute von einer Reindustrialisierung seines Landes gesprochen. Er will ja nicht nur, dass Lithium abgebaut wird, sondern dass es eben auch in Serbien zu Batterien und möglicherweise sogar auch zu Elektroautos weiterverarbeitet wird. Das macht bis jetzt kein europäisches Land. Das hat auch der EU-Vize Šefčovič nochmal hervorgehoben, der ja heute auch dabei war. Und das will Serbien also erreichen. Und auf der anderen Seite, für die EU geht es darum, die Abhängigkeit von anderen Ländern zu senken. Also die größten Abbauer von Lithium sind ja Chile und Australien. Mhm. Aber der größte Hersteller von Batterien ist China. Und da wissen wir ja, dass es die Strategie ist, dieses Klumpenrisiko China sozusagen der EU-Wirtschaft so ein bisschen zu senken.
Also, dass man rauskommt aus dieser Abhängigkeit, ne, diese China-Strategie, genau, die man da entwickelt hat, die Bundesregierung. Okay, aber nur um sich das mal vorzustellen, also wie groß ist denn dieses Vorkommen da in Serbien? Wie viel Bedarf könnte man damit überhaupt abdecken für die EU?
Also die Angaben der serbischen Regierung sagen 58.000 Tonnen Lithium im Jahr. Was heißt das? Das wären den Angaben nach ungefähr 1 Million Elektroautos. Wenn man jetzt nur auf den Lithiumbedarf guckt, schwanken die Schätzungen so zwischen 13% und 20%, also der Bedarf der EU. Das heißt, schon ein Batzen, aber jetzt natürlich nicht die große Mehrheit.
Hm. Aber immerhin etwas, wo man eben sagen könnte, okay, dann wären wir so ein bisschen weiter weg von dieser ganz krassen Abhängigkeit zu China. Jetzt ist diese Mine oder sie soll entstehen an einem, ich sag jetzt einfach mal, besonderen Ort, in einer besonderen Naturlandschaft. Das ist das Jadartal, Flusstal. Wirklich sehr, sehr schön. Ich habe mir vorhin tatsächlich auch noch mal ein paar Bilder angeguckt. Also da könnte man es jetzt so rein urlaubstechnisch, glaube ich, auf jeden Fall schon mal gut aushalten. Es hat aber bereits massive Proteste dagegen gegeben, dass ausgerechnet da abgebaut wird. Was sind denn die Argumente der Kritiker? Was sagen die?
Also das Jadartal ist sehr wasserreich und deshalb gab es die Proteste auch im ganzen Land, weil es für die Wasserversorgung von ganz Serbien wichtig ist. Und deswegen haben die Umweltgruppen vor allem dahingehend mobilisiert. Also es wird eben befürchtet, einerseits ein sehr hoher Wasserverbrauch. Das kennen wir ja auch schon aus Brandenburg von der Tesla-Fabrik. Mhm. Aber auch schon beim Lithiumabbau wird Wasser gebraucht in rauen Mengen. Also das ist die eine Sorge, dass quasi ja die Böden da
zu trocken austrocknen werden,
ja, könnten. Mhm. Genau. Also da wird natürlich auch viel Landwirtschaft betrieben in diesem lieblichen Bergtal da. Und die zweite Sorge ist, dass ja nicht nur eine Mine entstehen soll, die dann entsprechend natürlich auch Abraum produziert, sondern dass eben auch eine Deponie dort entstehen soll. Und unter anderem wird ja Schwefelsäure eingesetzt beim unterirdischen Abbau von Lithium. Also die Menschen dort machen sich eben Sorgen, dass dann eben auch Chemikalien wie zum Beispiel diese Schwefelsäure in die Böden und letztlich auch ins Grundwasser und über die Flüsse dann eben auch ins Rest des Landes verteilt wird.
Ich hatte noch gelesen von einem Oppositionspolitiker, der das nochmal, ich sag jetzt mal, zugespitzt hat, der eben gesagt hat, naja, reiche Länder wie Deutschland, die wollen dieses Metall nicht vor der eigenen Haustür fördern, sondern lieber beim armen Nachbarn auf dem Westbalkan, dass der dann eben auch, sage ich jetzt mal, die Malesse damit hat. Wie ist das so einzuordnen oder sind das Stimmen, die man öfter hört oder verschwinden die so ein bisschen?
Also das hört man da im Jadartal von den Gegnern. Ich meine, es gibt ja auch in Deutschland Lithium-Vorkommen. Mhm. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, wie der aktuelle Diskussionsstand ist, aber bis jetzt wird es ja nicht gefördert. Das Projekt in Serbien, muss man sagen, wird jetzt schon seit 20 Jahren vorangetrieben. Also da ist vielleicht auch die Zeitachse ein bisschen eine andere. Das in Deutschland hat man jetzt, glaube ich, vor nicht so langer Zeit entdeckt, die Vorkommen. Aber nichtsdestoweniger ist das ein Vorwurf einer von vielen Vorwürfen. Aber ich glaube, wenn es für die Leute vor Ort geht, es wirklich einfach ganz klar darum, dass sie Angst haben, dass ihre Lebensgrundlage verschwindet.
Wie groß ist denn dann der Widerstand der Zivilbevölkerung? Also zumindest hat man mal mitbekommen, es hat ja schon auch viele Proteste gegeben gegen dieses Vorhaben.
Einerseits, andererseits. Also man sieht in dem Dorf, was jetzt direkt Minengelände sozusagen werden soll, sieht man auch viele verlassene Häuser, die verkauft worden sind, wo auch die Dächer abgedeckt worden sind, wo gemunkelt wird, dass Rio Tinto, der Bergbaukonzern, den Leuten sogar extra Geld gezahlt haben, wenn sie die Häuser unbewohnbar machen, eben durch das Abdecken der Häuser. Also dieses eine Dorf ist eben schon halb verlassen. Das heißt natürlich, dass manche Menschen auch das Geld nehmen und ihre Chance ergreifen, sozusagen sich damit vielleicht woanders dann ein Leben aufzubauen. Von einem Menschen habe ich gelesen bei der Deutschen Welle, der gesagt hat, ich habe damit also ein neues Haus und eine Wohnung für meine Töchter im Nachbarort gekauft. Also die Entschädigung oder der Kaufpreis war also entsprechend hoch, dass er gesagt hat, das ist meine Investition in die Zukunft. Und es gibt eben die sagen, auf gar keinen Fall, Menschen, die zum Beispiel auf ihrem Grundstück, auf ihrem weitläufigen, ihre Verwandtschaft begraben. Das ist in der Gegend nicht unüblich. Also es gibt dort keine Gemeindefriedhöfe in dem Sinne, die vielleicht seit über 10 Generationen dort leben und sagen, also hier haben schon meine Vorfahren gelebt und 10 Generationen ist ja eine ganze Menge. Und auf gar keinen Fall werde ich das verkaufen. Und ich will das hier auch meinen Kindern hinterlassen, auch diese unberührte Natur, so wie ich sie von meinen Vorfahren vorgefunden habe. Also mich erinnert diese Geschichte ehrlich gesagt so ein bisschen an die Braunkohlegebiete in Westdeutschland, auch wenn das dort eine unterirdische Mine ist, aber dieser Grundstreit, der da durch die Communities sozusagen durchgeht, wie so ein Riss, das kennen wir ja eigentlich auch aus Deutschland ganz gut.
Ja, und dass die Landschaft eben dann auch so krass verändert wird. Du hast ja jetzt Rio Tinto gerade schon mal angesprochen. Also das ist ein großer Konzern, ein australischer. Und mit dem wird Serbien dann eben Verträge eingehen, um Lithium zu fördern. Und das ist ein Konzern, der ja nicht ganz unumstritten ist, also ein Konzern, der bereits Menschenrechtsverletzungen begangen hat. Es ist von Korruption die Rede, von Umweltverschmutzung, Zerstörung von kulturellem Erbe. Und auch deswegen wird ja dieser Abbau so kritisch gesehen. Wie geht man denn von Seiten der EU eigentlich mit dieser Kritik um?
Ja, also ich habe mir diese Pressekonferenz eben natürlich angeguckt und also da war dann die Rede davon, ja, Serbien ist ja ein EU-Beitrittskandidat und das Schöne ist ja, dass es eben diese ganzen Ziele erreichen muss bei Rechtsstaatlichkeit, wenn es auch wirklich Teil des Clubs werden will, so nach dem Motto. Es kann natürlich niemand dafür garantieren, dass die Versprechen, die jetzt gemacht werden, eingehalten werden. Das ist ja eh ganz klar, das ist halt immer so. Man kann halt höchstens hoffen, dass die EU eben ein Interesse daran hat, da auch entsprechend ein Auge drauf zu halten, wenn jetzt der Abbau losgehen sollte. Die Frage ist halt nur Sanktionsmöglichkeiten, ja, welche hat sie? Also
und wie will man es kontrollieren am Ende, ne?
Genau, also jetzt damit zu drohen, dass Serbien nicht EU-Mitglied wird, ist so mittelwirksam, würde ich sagen. Serbien hat halt auch ganz gute Beziehungen zu China und Russland und die serbische Bevölkerung ist in ihrer Mehrheit sowieso nicht für den EU-Beitritt. Also das ist vielleicht jetzt auch kein so langer Hebel, an dem die EU da ziehen kann.
Aber das ist vielleicht nochmal ein ganz interessanter Punkt. Also Serbien will in die EU, ist Beitrittskandidat ja schon seit vielen, vielen Jahren. Erhofft man sich denn am Ende von diesem Schritt wirklich mehr Nähe zur EU? Oder war das vielleicht auch der Grund, warum Serbien nicht China eben den Zuschlag für diesen Abbau gegeben hat? Xi Jinping, der Staatschef, der ist ja im Mai in Belgrad gewesen. Wie ist da deine Einschätzung?
Also ich würde Alexander Vučić ganz gerne in den Kopf gucken können. Ich kann mich da eigentlich nur auf die Vergangenheit beziehen. Also seine Strategie oder überhaupt die Strategie Serbiens ist ja immer dieses Sitzen zwischen den Stühlen. Also er hält eigentlich immer China, EU und Russland so ein bisschen auf gleichem Abstand und hofft, oder das sagt er zumindestens, oder es klingt so durch, dass daraus die allergrößten Vorteile für Serbien erwachsen. Das hat eine gewisse historische Tradition. Wir erinnern uns daran, dass auch Jugoslawien blockfrei war. Der Balkan war schon immer irgendwie so eine Reibungsfläche zwischen den Großmächten, auch schon eben in den Jahrhunderten davor. Das heißt, da sehe ich eigentlich auch eine historische Kontinuität und so macht Vučić das eben auch so. Und Die EU will halt Serbien ganz, ganz dringend an sich binden. Natürlich, also es ist einfach das größte Land auf dem Westbalkan. Es ist die größte Wirtschaftsmacht. Also ohne Serbien geht da eigentlich nichts. Und deswegen will man halt Serbien unbedingt an sich binden, damit es eben nicht nach Russland sozusagen abhaut. Ob diese Rechnung aufgeht, ist eben schwer zu sagen. Also wirtschaftlich ist Serbien ganz klar viel enger an die EU gebunden als an die anderen beiden Player. Aber ja, geopolitisch sieht die Rechnung dann vielleicht doch ein bisschen anders aus. Also Serbien setzt ja zum Beispiel auch die Sanktionen gegen Russland nicht um. Also die EU-Sanktionen, das haben alle anderen Beitrittskandidaten gemacht, Serbien eben nicht. Das finde ich ist ein ganz gutes Beispiel für diesen, ja, Eierlauf, den der Vucic da eigentlich aufwendet.
Ja, für dieses Hin und Her und sich dann am Ende doch nicht so ganz richtig und definitiv entscheiden. Silke, dann danke ich dir sehr für diese Hintergründe und fürs Erklären und ich hoffe, bis bald im Podcast.
Gerne.
Das war der Tag nicht nur für heute, sondern auch für diese Woche. Danke fürs Zuhören, entweder nur heute oder Dienstag oder Donnerstag oder die ganze Zeit. Wir freuen uns auf jeden Fall auch über Rückmeldungen an dertag@deutschlandfunk.de. Lesen wir gerne konstruktive Kritik oder was Sie uns sonst so schreiben wollen oder ihr. Tom Funke war heute in der Redaktion. Ich habe moderiert, gehostet. Sonja Meschkat mein Name. Und ich wünsche einen hoffentlich noch erträglichen Freitag und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.